kurze Werbung. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Eine der größten Ängsten, die ich ganz persönlich habe, ist, dass bei mir zu Hause eingebrochen wird. Nicht, weil da so viel zu holen ist, sondern ich habe irgendwie einfach Angst vor dem Gefühl, dass jemand in meinen privatesten Dingen herumwühlt. Doch es gibt nicht nur Menschen, die in Häuser einbrechen, sondern auch in dein und unser Online-Leben. Jemand liest deine Nachrichten, verschafft sich Zugriff auf deinen Router, kennt deine Passwörter. Im Vergleich ist das aber ein stiller Einbrecher, ohne Brecheisen oder Dietrich. Es reicht ein Laptop. Auch diese unsichtbare Tür wollte ich verschließen und habe mich daher für NordVPN entschieden. NordVPN schützt meine Online-Aktivitäten vor meinem Internetanbieter und auch vor Hackern, die solche Verbindungen überwachen können. Selbst wenn ich in einem Café sitze und dort mit einem öffentlichen WLAN surfe, verschlüsselt NordVPN meine Verbindung. Mit einem NordVPN-Konto können bis zu 10 Geräte geschützt werden, womit auch Smartphones, Tablets und weitere Geräte sicher werden. Seitdem surfe ich total anonym und sicher im Internet, was ehrlicherweise ein sehr beruhigendes Gefühl ist, das kann ich euch sagen. Ich habe es mit meinem Smartphone eingerichtet, das war wirklich super easy, man braucht keine Vorkenntnisse und das alles hat keine 3 Minuten gedauert. Ich bin wirklich total überzeugt davon und nutze es wie gesagt auch selbst. Unter dem Link nordvpn.com/nordwesten bekommt ihr sogar noch einen exklusiven Rabatt. Mit dem Code Nordwesten, Nordwesten dabei kleingeschrieben, gibt es zudem noch 4 extra Monate obendrauf. Und das alles ist auch noch total risikolos, denn ihr habt auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Heute machen wir eine Zeitreise. Frankfurt, 1964. Im Saal des Schwurgerichts herrscht gespannte Stille. Eine Frau tritt in den Zeugenstand, zierlich gefasst, 58 Jahre alt. Sie heißt Erna Kraft und kommt aus Aurich. Sie war ehemalige Häftlingsschreiberin in Auschwitz. Was sie gleich sagen wird, erschüttert selbst erfahrene Juristinnen und Juristen. Sie erzählt, wie ein SS-Mann sie mit einer Peitsche ins Gesicht schlug. So heftig, dass sie zur Unkenntlichkeit entstellt war. Und sie nennt Namen: Wilhelm Boger, Robert Stark. Männer, die im Lager Macht über Leben und Tod hatten. Im selben Prozess tritt auch noch Hermann Holtgräfe als Zeuge auf. Ein Mann aus Brake, der eine Stimme wird, um die Täter eines menschenverachtenden Systems zur Verantwortung zu ziehen. Tatort diesmal? Auschwitz. 2 Schicksale aus der Region, 2 Wege, verbunden durch den grausamsten Ort Europas und die langen Schatten der Nachkriegsjustiz. Was geschah wirklich hinter den Mauern in Auschwitz und warum dauerte es über 20 Jahre, bis diese Stimmen endlich gehört wurden? Ihr hört Tatort Nordwesten, den True Crime Podcast mit wahren Verbrechen aus der Region. Mein Name ist Julian Reusch und heute spreche ich mit NWZ-Redakteurin Anushka Kramer über Hintergründe. Hallo Anushka, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Julian, danke, dass du mich mal wieder eingeladen hast.
Sehr gern, ich freue mich immer mit dir zu sprechen. Wir haben heute ein sehr großes und ein sehr, sehr wichtiges Thema, wie ich finde, was wir heute beleuchten wollen. Bevor wir jetzt richtig in den Fall starten, will ich euch noch den Werbepartner für diese Folge vorstellen. Treue Hörerinnen und Hörer kennen das Unternehmen inzwischen schon. Es ist die Tatortreinigung Weser-Ems. Mit über 15 Jahren Erfahrung bieten die Profis aus Oldenburg fachgerechte Reinigung und Desinfektion nach tragischen Ereignissen wie Gewaltverbrechen, Unfällen oder Leichenfunden. Das Team aus staatlich anerkannten Desinfektoren und zertifizierten Tatortreinigern ist im gesamten Weser-Ems-Gebiet für euch im Einsatz. Mehr Informationen findet ihr auf tatortreinigung-weser-ems.de. Und wenn ihr noch mehr Einblicke in die Arbeit der Tatortreiniger bekommen wollt, schaut doch gern einmal bei Facebook oder Instagram vorbei. Wir wollen versuchen, einen der wahrscheinlich wichtigsten Prozesse zur Aufklärung der NS-Verbrechen der deutschen Geschichte uns zu nähern. Er hat sehr viele Facetten. Wir werden nicht alle abbilden können, aber wir werden es versuchen, die Geschichte vor allem an den beiden, die wir gerade schon gehört haben, zu erzählen. Bekannt wurde er unter dem Begriff Frankfurter Auschwitz-Prozess. Über den werden wir im weiteren Verlauf auch noch reden. Wir wollen aber jetzt mal bei unseren beiden Protagonistinnen und Protagonisten aus der Region starten. Ich habe sie schon genannt. Lass uns bei Hermann Holtgräfe beginnen. Wer war das eigentlich?
Ja, Hermann Holtgräfe war ein gebürtiger Hamburger, der als junger Mann versuchte, sich gegen das NS-Regime aufzulehnen. Im Kleinen. Er hat Flugblätter verteilt, nur in Anführungszeichen. Doch das katapultierte ihn sofort nach Auschwitz. Die Gestapo nahm ihn fest und er landete dann in dem KZ, war Häftling 3269 und sollte auch die nächsten 5 Jahre dort nicht mehr herauskommen.
Er blieb für 5 Jahre in Auschwitz, weil er Flugblätter in Fechter verteilt hat. Was hat er dann dort erlebt? Was hat er gesehen?
Ja, Hermann Holtgräfe war wie andere, ja, man müsste sagen, rein arisch-deutsche Häftlinge, gehörte er zu denen, die nicht mit in den Strafkompanien mitarbeiten musste, sondern auch ab und an als Aufseher genutzt wurde. Er war kein Kapo, er war kein offizieller Aufseher, aber er wurde manchmal, wenn Not am Mann war, dazu, ich würde sagen, missbraucht, dass er Kompanien führen musste. Er konnte während seiner Zeit in Auschwitz viele Gräueltaten beobachten. Unter anderem sah er, wie SS-Obersturmführer Franz Hofmann einen Mithäftling zwang, sich nackt auszuziehen im Winter und so lange draußen zu stehen, bis er entkräftet und vor Kälte zusammenbrach. Er war Augenzeuge, wie er schilderte, für die Ermordung von 3 Mithäftlingen, die politische Gefangene waren, die als Mahnmal aufgeknüpft wurden und 3 Tage hängen mussten, damit die anderen Häftlinge nicht, wie sie aufbegehrten und noch weiter politische Parolen gegen das NS-Regime verkündeten und riefen. Ja, und er war aufgrund seiner Funktion, er musste ab und zu als Kompanieführer einspringen, erlebte er wahre Mordspiele, die die NS ja für sich zelebrierte.
Ja, woran sie also ja sich als Unterhaltung gedient haben, Menschen zu töten, so deutlich kann man das sagen. Und genau darüber hat Hermann Holtgräfe in dem Prozess gesprochen. Und was ich besonders finde, ist, es gibt noch Tonbandmitschnitte von nicht nur seiner Aussage, sondern noch von ganz vielen, eigentlich von allen Menschen, die dort als Zeuge ausgesagt haben. Und eins dieser perfiden Mordspiele hat er auch beschrieben und den Ton hört ihr jetzt.
Und dann sagte Herr Hofmann, Sie wissen doch, dass unser Führer ein Judenpogrom zu lösen hätte. Ich habe die Frage bejaht, denn es blieb mir ja nichts anderes über. Dann bin ich mit diesen 100 Häftlingen rausmarschiert durchs Lagertor. Wir wurden draußen von der Wachmannschaft eingekreist und so marschierten wir auf dem Arbeitskommando zu. Als wir dort angekommen sind, verteilte sich die SS, sodass wir in der Mitte waren und die SS einen Ring bildete. Ich sagte zu den jüdischen Häftlingen, seid vorsichtig. Jeder, der außerhalb der Postenkette geht, wird auf der Flucht erschossen. Die Toilette wurde absichtlich außerhalb der Postenkette aufgestellt, sodass, wenn ein Häftling austreten musste, und man kann sich wohl vorstellen, dass Häftlinge aus der Strafkompanie wohl ziemlich durcheinander sind. Denn Angst, die sie haben. Und so sind verschiedene durch die Postenkette gelaufen. Und zwar auf folgende Weise. Man hat diesen Häftlingen, wenn er an diesen SS-Mann herantrat, die Mütze vom Kopf gerissen und hat sie außerhalb der Postenkette hingeschmissen und hat ihm dann gesagt, er soll die Mütze holen. Und bei diesem Mütze holen wurde dieser Häftling erschossen. Ich darf wohl sagen, dass gerade dieser Tag meiner Meinung nach eine regelrechte Treibjagd gewesen ist auf Häftlingen. Und so hatte ich an diesem Tage 28 Tote.
Da haben wir jetzt mal ein Beispiel gehört, was er gesehen hat, was auch er ertragen musste in den Jahren. Warum war es so wichtig, dass er nochmal das so schilderte? Weil wenn wir über Auschwitz reden, reden wir über ein Massenvernichtungslager, was viele hunderttausend Menschen das Leben gekostet hat, wo doch klar eigentlich sein sollte, was da für unglaubliche Gräueltaten passiert sind. Warum sind seine Aussagen trotzdem so unglaublich wichtig gewesen?
Ja, das ist das wirklich Spannende an den Frankfurter Auschwitz-Prozessen. Und zwar ging es bei den Prozessen um die individuelle Schuld der Einzelnen. Dazu muss man wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg es gab die Nürnberger Prozesse, es gab noch einige Prozesse von den Alliierten und danach war die Gesellschaft zu weit zu sagen, komm, gehen wir jetzt weiter, der Krieg liegt hinter uns und wir waren doch alle Befehlsempfänger und haben gehandelt, weil es diese Befehle gab und weil das NS-Regime dieses von uns verlangte. Und bei den Auschwitz-Prozessen ging es dann aber um die individuelle Schuld jedes Einzelnen, der aus niederen Trieben heraus gehandelt hat. Das bedeutet, das herauszufinden, wo ist die Grenze zwischen, das war mein Befehl, diese Menschen in Gaskammern zu führen und zu schicken oder zu deportieren. Und es war nicht mein Befehl, sondern es war meine eigene, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Mordlust, einen Einzelnen zu erschießen, einen einzelnen Menschen zu quälen, zu misshandeln. Und diese Schuld galt es nachzuweisen. Und deswegen war es so wichtig, dass Zeugen wie Holtgreve schilderten, was sie sahen, was die einzelnen Verantwortlichen im Lager getan hatten.
Dass er Menschen benennt beim Namen, damit sie auch verurteilt werden können. Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz war das größte Gefangenenlager der Nationalsozialisten. Zeit seines Bestehens zwischen 1940 und 1945 wurden nach Schätzungen rund 1,3 Millionen Menschen nach Auschwitz deportiert. Von ihnen wurden etwa 1,1 Millionen ermordet. Auschwitz steht heute weltweit als Symbol und Synonym für die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, insbesondere den massenhaften und systematischen Mord an Jüdinnen und Juden. Am 27. Januar 1945 wurde Auschwitz von der Roten Armee befreit. In dem KZ wurde auf Anweisung Giftgas eingesetzt und erprobt. Im Laufe der Zeit haben Hunderttausende von Menschen ihr Leben in Gaskammern verloren. Ihre Leichen wurden in Krematorien und später auch offenen Gruben verbrannt. Tausende Menschen kamen zudem durch Misshandlungen, Hunger, Epidemien, Erschießung und nicht zuletzt grausame medizinische Versuche ums Leben. Und ich finde, es grenzt auch an ein Wunder, dass Hermann Holtgreve überhaupt noch aussagen konnte als Zeuge. Du hast einen Text über ihn geschrieben für die NWZ. Ich will daraus mal einen kleinen Absatz zitieren, da wird, glaube ich, deutlich, was das wirklich für ein Wunder war, dass er das überlebt hat. Hermann Holtgreve selbst saß bis zum 18. Januar 1945 in Auschwitz und wurde an diesem Tag mit tausenden weiteren Häftlingen auf einen der sogenannten Todesmärsche in Richtung Westen getrieben. Viele Männer, Frauen und Kinder starben auf den Weg an Entkräftung und Erfrierung. Eine weitaus größere Zahl wurde jedoch, so zeigt es die historische Aufarbeitung dieser Zeit, von den eskortierenden SS-Wachposten ermordet, die alle Zurückbliebenen erschossen. Die Menschen, die den Todesmarsch überlebten, erreichten zwischen dem 19. und 23. Januar Gleiwitz und Loslau, wo sie in Eisenbahnwaggons gepfercht und zu Konzentrationslagern im Inneren des Reichsgebiets transportiert wurden. Während der Transporte starben weitere Hunderte von Menschen und an Erschöpfung, Durst, Hunger und infolge der Kälte. Hermann Holtgreve überlebte. Das zeigt, finde ich, auch, was er für ein unglaubliches Leben hatte. Und man muss ja noch sagen, er war, wie du ja auch gesagt hast, nicht mal ein jüdischer Häftling. Also was haben die denn noch erlebt? Das war ja genau das Entscheidende, was er dann auch noch ausgesagt hat. Magst du noch einmal kurz erzählen, wie ging es denn dann für ihn weiter? Er hat Auschwitz überlebt. Wie endet seine Zeit danach?
Genau, er ging, soweit wir wissen und herausfinden konnten, dann nach Prake und lebte dort auch einfach sein Leben und sagte, also als die Zeugen gesucht wurden, aufgesucht wurden, versucht wurde, jemanden zu finden, der bei in Frankfurt wirklich in den Zeugenstand treten wollte, erklärte er sich bereit, dorthin zu fahren und sein Erlebtes zu schildern.
Dann kommen wir jetzt zur zweiten wichtigen Person in unserer Geschichte. Wer ist Erna Kraft?
Erna Kraft ist eine gebürtige Dortmunderin, die als junge Frau vor Ort lebte, aber soweit wir oder ich herausfinden konnte, dem Treiben der Nazis sehr skeptisch gegenüberstand. Sie schaffte es schon relativ früh, mit dem System aneinander zu geraten und den Getreuen. Sie bekam den ersten Aktenvermerk, weil sie einem Kind verbot, den Stürmer zu lesen. Sie schaffte es ins Gefängnis, nachdem sie in der Reichskristallnacht die jüdischen Freunden geholfen hatte und natürlich verraten wurde. Da galt sie dann schon als politisch unzuverlässig, was sie zu dem Zeitpunkt gar nicht wusste, aber das erfuhr sie später. Und als sie später auf freiem Fuß wieder war und dann zum Arbeitsdienst in einer Munitionsfabrik eingesetzt werden sollte, verweigerte sie dies, weil sie dem NS-Regime und seinen Zielen nicht dienen und helfen wollte. Das führte dann dazu, dass sie als asozial eingestuft wurde und dann nach Ravensbrück inhaftiert wurde.
Ein kurzer Einschub zur Reichspogromnacht, oft auch als Novemberpogrome 1938 bezeichnet. In der Nacht vom 9. auf dem 10. November 1938 kam es in ganz Deutschland, aber auch in Teilen Österreichs, zu einer beispiellosen Gewaltaktion gegen jüdische Menschen. Synagogen wurden niedergebrannt, Geschäfte zerstört, Wohnungen geplündert und jüdische Männer massenhaft verhaftet. Diese Angriffe waren kein spontaner Ausbruch von Gewalt, sie waren von der NS-Führung organisiert. Die Reichspogromnacht markierte einen Wendepunkt. Sie machte Gewalt gegen Juden systematisch und staatlich legitimiert. Und für viele jüdische Familien begann nun eine Zeit, in der Angst und Verfolgung ihren Alltag bestimmten. Kurz gesagt, die Reichspogromnacht war der Auftakt zu noch systematischeren Verbrechen, die wenige Jahre später in dem Holocaust mündeten. Und später ging es dann noch weiter nach Auschwitz.
Genau, dann landete sie in Auschwitz. Sie bekam den schwarzen Winkel, was für asozial stand, war aber trotzdem auch immer noch gebrandmarkt als politisch unzuverlässig. Was sie später nochmal rächen sollte, aber da kommen wir noch zu.
Sie hatte den schwarzen Winkel, du hast ihn erklärt, asozial, auch arbeitsscheu, irgendwie so ist dann die Übersetzung. Trotzdem hat sie in Auschwitz gearbeitet. Was hat sie da gemacht?
Genau, sie war in der politischen Abteilung und sie war dafür verantwortlich, die Aufnahme der weiblichen Häftlinge zu vermerken. Das hat sie gemacht, da hat sie sich auch nicht geweigert, aber sie hat das, so haben dann ihre Zeugenaussagen ergeben, auf ihre ganz eigene Weise gemacht. Mhm. Und zwar hat sie zu einer Zeit dort angefangen, als die Tätowierung der Nummern in die Haut noch nicht begonnen hatte. Und so gelang es ihr innerhalb kurzer Zeit immer Akten und Karteikarten verschwinden zu lassen. Das heißt, bei den Zählappellen morgens und abends stimmten die Zahlen einfach nicht, weil sie unter Mitwissen ihrer Mitschreibhäftlinge Frauen vor Gaskammern und Exekutionen und Arbeitsdiensten gerettet hat, indem sie einfach so tat, als ob sie gar nicht da wären und die dann unbehelligt zurück in ihre Baracken konnten. Das flog auf. Sie wurde erwischt und landete einmal einer Strafkompanie, das aber ja wenig, ja, ich würde mal sagen, aus Sicht der Nazis zuverlässig arisch-deutsche gab, die Häftlinge waren und diese Arbeiten verrichten konnten, landete sie dann wieder in der Schreibstube und wurde verdonnert, ein Hauptbuch zu führen und alle ihre Fehler wieder auszumerzen.
Von ihr gibt es ja auch die Aussage in dem Prozess als Zeugin, auch da gibt es Tonmitschnitte und ich finde, es gibt ein sehr schönes Zitat, sie sagte, es gab lebende Tote und tote Lebende. Sie hat also sehr gerne und sehr aus Überzeugung für Chaos gesorgt, sodass dann immer zumindest ein paar Frauen die Exekution in dem Moment erspart geblieben ist beispielsweise. Eine ganz beeindruckende Frau, doch das war nicht das Einzige, was sie gesehen und erlebt hat, denn sie war ja auch eine wichtige Stimme als Zeugin. Erzähl noch mal ein bisschen, was sie in all der Zeit dann gesehen hat.
Genau, ein Fall, da ging es dann um die Schuld von SS-Oberscharführer Hans Stark. Der war mit für die politische Abteilung für die Registrierung der Häftlinge verantwortlich und also für ihre Schreibstube. Und da gab es einen Vorfall, den sie schilderte. Da ging es um eine Jüdin namens Flora, der Nachname ist nicht bekannt. Soll ein älterer Häftling gewesen sein, die wahnsinnig nervös und am Boden war, nachdem ihr die Haare geschoren waren, sie all ihr Hab und Gut verloren hatte und dann zitternd in der Reihe stand zur Registrierung. Sprung. Und sie beschreibt, wie stark Flora aus der Reihe zieht und fragt, wie sie heißt. Und sie antwortet und er sie anbrüllt, lauter. Und sie das sagt und immer wieder heißt, lauter, lauter, lauter. Und dann hat er sie aus der Schreibstube getreten sogar und gezogen und sie vor das Fenster gestellt, hinter dem Erna Kraft gearbeitet hat. Und ihr befohlen, 100 Mal ihren Namen zu schreien. Und dann rannte er wieder in die Schreibstube nach kurzer Zeit und brüllte Erna an, sie solle jetzt mal sagen, wie oft diese Flora ihren Namen geschrien hat. Und Erna, trotz der kurzen Zeit, sagte einfach 96 Mal. Was einfach natürlich gelogen, nicht ne? stimmte, ja. Es war gelogen. Ja. Ja, und er ging dann zu Flora, die sagte die Wahrheit. Und dann ging er zurück, ließ er Flora abführen und wegbringen und sagte dann erstmal zu Erna Kraft, das wirst du mir noch büßen.
Genau dazu haben wir auch einen Ton von Erna Kraft aus dem Prozess, die genau über diese Situation jetzt spricht. Finde ich auch sehr beeindruckend, was sie da erzählt.
Stand ich an meinem Pult und sah den stark vorbeigehen mit dieser Flora. Und er ging mit ihr durchs Tor. Es dauerte eine Weile, da kam er wieder. Da sagte er mir so, die habe ich erledigt und du bist die Nächste. Ich finde schon einen Grund.
Da sieht man das auch nochmal mit, die habe ich erledigt, ist natürlich gemeint, dass er sie getötet hat und hat sehr deutlich dann auch Erna Kraft gesagt, dass auch sie getötet werden kann, wenn er das ja einfach für den Moment jetzt möchte. Er hat einfach seine Macht komplett ausgespielt. Aber das war ja nicht mal der einzige Vorfall, den sie beobachtet hat.
Ja, das stimmt. Einige Zeit später, sie war gerade wieder in der Schreibstube und versuchte, dieses Hauptstammbuch zu pflegen, wurde sie geholt. Sie sollte sich etwas angucken. Und sie verließ dann auch die Schreibbaracke mit Erlaubnis, die holte sie sich noch schnell und eilte zu Block 10. Damals, Block 10 war später bekannt auch als ein Block, in dem medizinische Versuche stattfanden. Das gab es zu der Zeit noch nicht, aber Block 10 ermöglichte den Blick auf die schwarze Wand. Die schwarze Wand, eine der Hauptexekutionsbereiche in Auschwitz. Sie folgte also den Häftlingen, war oben im ersten Stock und die Fenster waren zwar verschalt, aber die Häftlinge hatten durch Astlöcher Gucklöcher gebohrt und es bot sich der Blick auf die Wand, auf den Hof dort und sie sah, wie sie später erfuhr, waren es polnische Kriegsgefangene, an der Wand exekutiert wurden und wie sie schildert, dann wie Festmeter Holz aufgestapelt wurden und in dem Moment musste sie sich erbrechen, als sie das ganze Ausmaß der Grausamkeit sah und auch sah, wie, so beschrieb sie, Hans Stark mit einem Gewehr bei denen stand, die Exekution durchführten.
Also da auch wieder als wichtige Augenzeugin jemanden direkt benennen können. Deswegen war es so wichtig, ihre Aussage vor Gericht. Doch sie hat nicht nur gegen Hans Stark ausgesagt, sondern sie hat auch einen zweiten Namen benutzt, Wilhelm Boger.
Genau, Wilhelm Boger war bekannt nach der Kriegszeit und aber auch schon während Auschwitz, wegen der Gräueltaten dort als Teufel von Auschwitz. Und sie hatte eigentlich mit Boger nicht so viel zu tun, Boger war im Männerlager, aber sie musste einmal zu ihm kommen und eine Zeugenaussage machen, weil sie zuvor eine Wärterin bestochen hatte. Dazu muss man wissen, so wie Erna Kraft es mitteilte, gab es eine sehr aktive Widerstandsbewegung in Auschwitz, an der sie auch sich beteiligte. Und unter anderem hatten sie es geschafft, die Aufseherinnen mit den Gütern die Kostbarkeiten, die jüdischen Häftlinge mitgebracht hatten, zu bestechen.
Pelzmäntel beispielsweise waren es.
Beispielsweise Pelzmäntel und ein Pelzmantel, ein Persianer war es auch, der dann zum Verhängnis eigentlich von Erna Kraft wurde, denn sie hatte es geschafft, eine Aufseherin damit zu bestechen. Und diese Bestechung flog auf. Irgendjemand hatte Erna Kraft verraten. Sie musste rüber ins Männerlager. Sie musste vor der Baracke warten und hörte schon aus der Baracke, in der Boger sein Büro hatte, gequälte Schreie und kannte seinen Ruf und hatte auch Angst, so wie sie schilderte. Am Ende war sie in seinem Büro und hatte sich aber entschieden, nichts zu sagen. Wie sie vor Gericht auch aussagt, galt es im Widerstand zu schweigen und sie schwieg. Und Boger schrie sie an und drohte ihr und am Ende zeigte er ihr nicht nur die Peitsche und ließ sie vor ihrem Gesicht knallen, sondern zog sie ihr auch zweimal durchs Gesicht, sodass sie komplett entstellt war und noch diese 20 Jahre später bei sehr hellem Licht die Narben in ihrem Gesicht zu sehen waren. Verraten hat sie aber niemanden.
Genau dazu haben wir auch nochmal einen Ton von Erna Kraft, die genau das nochmal, die Situation mit den Peitschenhieben beschreibt.
Plötzlich stand Boga auf, nach diesem langen Verhör, es ging sehr ziemlich lange hin und her, und zog unter seinem Schreibtisch eine Peitsche weg. Er kam ziemlich langsam auf mich zu, ich stand doch, also wie gesagt, an der Tür, und wedelte mir haarscharf immer mit der Peitsche mit wuchtigen Schlägen vor dem Gesicht herum. Also gesteh, sage das. Du weißt, ich weiß genau, du weißt das. Gesagt, ich weiß es nicht. Und im nämlichen Moment schlug er mir diese Peitsche zweimal durchs Gesicht, die so ein Gesicht hatte. Ich war zur Unkenntlichkeit, wie ich nach Birkenau zurückkam, das können Häftlinge, die sicher noch leben, bestätigen. So habe ich ausgesehen, so hat er mich fertig gemacht. Wenn der Boga hier im Saal ist und er sollte je frei werden und ich sollte leben, noch leben. Diese Peitschenhiebe bekommt er von mir zurück. So wahr mir Gott helfe. Das war eine so entsetzliche Strafe und eine mit einer solchen Wucht geschlagen, dass es ist, wenn mein Gesicht beleuchtet wird, heute unter starkem Licht, sehen Sie noch die Narben. Das war Herr Boga.
Zum Glück hat sie nicht zur Selbstjustiz gegriffen, sondern der Herr Boga stand auch vor Gericht. Auch dank ihrer Aussage wurde er später mit verurteilt. Lass uns aber noch kurz ihre Geschichte abschließen. Sie ist 1943 aus dem Konzentrationslager entlassen worden. Wie ging ihre Geschichte danach weiter?
Sie wurde zwar entlassen, aber noch zu einem Jahr Zwangsarbeit verpflichtet. Sie musste im Einwohnermeldeamt dann noch in Auschwitz arbeiten, quasi vor den Gefängnistoren, wenn man es sich so KZ-Toren vorstellen möchte. Den Dienst konnte sie auch nicht entkommen. Sie musste diesen Dienst antreten, nutzte aber wieder ihre Tätigkeit und ihre Position, um im Widerstand weiterzuarbeiten. Im Kleinen. Sie versucht, Briefe zu schmuggeln, was ihr auch oft gelang, und Medizin schaffte es, noch, Medizin, ne? ins KZ zu bringen.
Und nach dem Krieg und nach dieser Zeit ist sie dann nach Aurich gekommen, genau. Und hat dann dort weitergelebt.
Sie hat gelebt und sie hat geheiratet. Sie wurde dann zu Erna Kraft und hatte sich dann bereit erklärt, auch tatsächlich bei den Prozessen auszusagen, was ja auch keine leichte Angelegenheit war, muss man ja auch mal sagen.
Absolut. Kurze Werbung. Kurze Werbung. Ich will ganz ehrlich zu euch sein. Eine der größten Ängsten, die ich ganz persönlich habe, ist, dass bei mir zu Hause eingebrochen wird. Nicht, weil da so viel zu holen ist, sondern ich habe irgendwie einfach Angst vor dem Gefühl, dass jemand in meinen privatesten Dingen herumwühlt. Doch es gibt nicht nur Menschen, die in Häuser einbrechen, sondern auch in dein und unser Online-Leben. Jemand liest deine Nachrichten, verschafft sich Zugriff auf deinen Router, kennt deine Passwörter. Im Vergleich ist das aber ein stiller Einbrecher, ohne Brecheisen oder Dietrich. Es reicht ein Laptop. Auch diese unsichtbare Tür wollte ich verschließen und habe mich daher für NordVPN entschieden. NordVPN schützt meine Online-Aktivitäten vor meinem Internetanbieter und auch vor Hackern, die solche Verbindung überwachen können. Selbst wenn ich in einem Café sitze und dort mit einem öffentlichen WLAN surfe, verschlüsselt NordVPN meine Verbindung. Mit einem NordVPN-Konto können bis zu 10 Geräte geschützt werden, womit auch Smartphones, Tablets und weitere Geräte sicher werden. Seitdem surfe ich total anonym und sicher im Internet, was ehrlicherweise ein sehr beruhigendes Gefühl ist, das kann ich euch sagen. Ich habe es mit meinem Smartphone eingerichtet, das war wirklich super easy, man braucht keine Vorkenntnisse. Und das alles hat keine 3 Minuten gedauert. Ich bin wirklich total überzeugt davon und nutze es, wie gesagt, auch selbst. Unter dem Link nordvpn.com/nordwesten bekommt ihr sogar noch einen exklusiven Rabatt. Mit dem Code Nordwesten, Nordwesten dabei kleingeschrieben, gibt es zudem noch 4 extra Monate obendrauf. Und das alles ist auch noch total risikolos, denn ihr habt auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Werbung Ende. Und man muss auch sagen, es hat auch ein wenig gedauert, bis es zu diesen Prozessen kam. Da müssen wir jetzt vielleicht ein bisschen Kontext liefern. Der Beginn der Öffnung der Frankfurter Prozesse, des ersten Frankfurter Prozesses, wenn man ganz genau sein will, war im Dezember 1963, also fast 20 Jahre nach den ganzen Gräueltaten. Erste Frage, wieso hat es so lange gedauert und wie kam es dann auch zur Aufarbeitung?
Ja, zum einen hat es so lange gedauert, also es gab ja einige Prozesse, die man auch kennt, die auch bekannt sind, und es gab natürlich auch dann von den Alliierten nach Kriegsprozessen vollzogene Hinrichtungen. Ja, aber nach einiger Zeit war die deutsche Gesellschaft, und es wurde dann auch irgendwie akzeptiert, bereit, einen Mantel des Vergessens über das, was war, zu decken, und die Gesellschaft wollte nicht mehr mit dem konfrontiert werden, was die Nazis, was das deutsche Volk gemacht hat, was es akzeptiert hat, wo es vielleicht auch schweigend zugeschaut hat. Das Ganze endete damit, dass zwar die verschiedenen Einheiten der Justiz in Deutschland darüber sprach, wie man eine Verfolgung weiter vorantreiben konnte, aber so richtig ging es nicht voran. Also der Wille war da, es gab auch Juristen, die das wollten, aber es gab, ich würde mal sagen, halbherzige Prozesse und halbherzige Anklagen. Währenddessen gab es aber auch etliche ehemalige KZ-Häftlinge, viele jüdische Häftlinge, die auf eigene Faust recherchierten, auf eigene Faust herausfanden, wo ihre Peiniger lebten, was sie heute machten, die Unterlagen zusammentrugen, die aufpassten, dass das, was geschehen war, nicht in Vergessenheit gerät. Und diese ehemaligen Häftlinge stellten auch immer wieder Anzeige und baten um Strafverfolgung. Und um es dann kurz zusammenzufassen, weil der ganze Prozess dieser Strafverfolgung natürlich sehr, oder der Gedanke, eine Strafverfolgung zu initiieren, auch aus behördlicher Sicht sehr schwierig war und sehr lange dauerte, landete es irgendwann dann tatsächlich bei einer ausgewählten Gruppe von Juristen, und dann mündete es in der Entscheidung, ist in Frankfurt einen Prozess zu starten, der die, wie wir schon gesagt haben, individuelle Schuld aufdecken soll. Die Ermittlungen dauerten allerdings 5 Jahre und am Ende waren 700 Seiten exakt zusammengetragen an Beweismitteln und Aussagen, bevor überhaupt der Frankfurter Prozess starten konnte. Und hier ist einer, den man nennen muss, weil er ist ganz eng mit diesen Frankfurter Prozessen verbunden. Das ist
Fritz Bauer.
Fritz Bauer, genau. Fritz Bauer, auch bekannt als Nazijäger, selbst Jude, selbst als junger Mann auf der Flucht vor den Nazis, schaffte es mit weiteren Juristen und Ermittlern und auch Hilfe von jüdischen Organisationen, das Ganze aufzuarbeiten und tatsächlich dann Anklage gegen 24 Männer, 23 SS-Schergen und einem Funktionshäftling Anklage zu erheben, wobei eine Anklage gegen einen SS-Mann dann aufgrund seiner gesundheitlichen Konstitution zurückgestellt wurde und dann auch nicht mehr durchgeführt wurde. Aber die anderen kamen vor Gericht.
Genau, du hast schon gesagt, Fritz Bauer, der entscheidende Name in diesem Konstrukt, weil er war der, der jetzt das dann wirklich das Gesicht gegeben hat, diesen Prozess, und dass auch diese mutigen Hinterbliebenen waren es oder auch die, die selber diese Zeit in den Konzentrationslagern überlebt haben, diese mutigen Männer ihm die ganzen Beweise oder auch Aussagen geliefert haben, dass er das endlich vor Gericht bringen konnte. Du hast schon was zu ihm gesagt, er stammt aus einer deutsch-jüdischen Kaufmannsfamilie und er wurde halt ausgewählt, weil er eben damit einer der wenigen Unbelasteten im Justizapparat der Bundesrepublik war. Er hatte auch ein Zitat geliefert: Wenn ich mein Dienstzimmer verlasse, betrete ich feindliches Ausland. Denn es war die Zeit zwar vorbei, aber natürlich waren in dem ganzen Justizapparat immer noch Menschen, die damals auch schon Verantwortung hatten, die vielleicht jetzt nicht gerade ihm wohlgesonnen waren und seinen Ermittlungen. Er ist ins Exil nach Dänemark, später nach Schweden geflohen, hat mit einem gewissen Willy Brandt eine Exilzeitschrift gegründet und kehrte 1949 nach Deutschland zurück. Er war auch eins der jüngsten Amtsrichter Deutschlands und du hast gesagt, er ist der Nazi-Jäger Nummer 1 in Deutschland. Diesen Titel wird mit ihm immer wieder in Verbindung gebracht. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat ihn dann vor einigen Jahren auch als eine Schlüsselfigur der jungen Bundesrepublik bezeichnet. Also wirklich ein ganz, ganz wichtiger Mann für diesen ganzen Prozess. Kannst du noch ein bisschen aber jetzt erzählen, wie diese Prozesse liefen, wie dieser Auschwitz-Prozess in Frankfurt lief?
Das Spannendste war, erst wurde es negativer betrachtet und dann war das mediale Interesse und auch das Interesse der Gesellschaft sehr groß, so groß, dass sie auch den Saal wechseln mussten damals, und die Deutschen sehr, sehr, sehr interessiert verfolgten, was dort passierte. Es wurden mehr als 300 Zeugen gehört, was die Dimensionen auch verdeutlicht, denke ich. Wobei es natürlich nicht alles nur Häftlinge waren, sondern auch Angehörige, die dort zu Wort kamen. Und was sehr spannend war und womit auch am Anfang keiner gerechnet hatte, die Ankläger, die Verteidiger, alle gingen nach Auschwitz und guckten sich die Dimension vor Ort an. Und das eine ist nämlich das, was sie hörten, was dann auch abstrakter war. Das andere war, was sie sahen. Auschwitz bemaß eine Fläche von 40 Quadratkilometern. Es waren zig Baracken und erst vor Ort konnten sie tatsächlich nachvollziehen, wer wo gearbeitet hat, wer wo was davon sehen konnte, wie die Wege waren. Und zumindest in einigen Dokumentationen unserer Kollegen im Fernsehen, die auch sehr, sehr gut recherchiert haben und das sehr gut aufbereitet haben, auch damals schon, ist zu entnehmen, dass selbst die Verteidiger teilweise keine Worte mehr fanden, als sie das Grauen vor Ort sahen und die Berge von Zahngold, von Kiefern, von Kleidung, von Schuhen und von den Leichen müssen wir gar nicht sprechen. Das ist sehr, sehr bekannt.
Das war eigentlich so das erste Mal, dass das eine breite Öffentlichkeit erfahren hat, welche Ausmaße es wirklich gab. Auch dazu noch kurzer Einschub. Noch immer ist das ein Ort, wo man hinreisen kann, sich das anschauen kann, Auschwitz, das diese Erinnerung nicht vergessen wird, dass man noch immer sehen kann, was für ein unglaubliches Leid und was für ein unglaublich menschenverachtendes System dort geherrscht hat. Kann man sich immer noch anschauen. Gerade in der Zeit, wo wir gerade leben, vielleicht gar nicht so unwichtig, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, was da passiert ist. Auch dank der Aussagen von Holtgräfe und Kraft gab es dann Verurteilungen. Wie sind denn die ausgefallen? Ich habe schon gesagt, du hast gesagt, 22 Menschen wurden angeklagt, teilweise namhaft, andere vielleicht nicht so namhaft. Wir können jetzt nicht jedes einzelne Urteil jetzt irgendwie aufdröseln, aber so ganz generell, wie sahen die Urteile am Ende aus?
Ja, es gab tatsächlich einige Urteile, die auf lebenslänglich abzielten und dann auch so ausgesprochen wurden. Das war zum Beispiel Wilhelm Boger. Er bekam 15 Jahre Zuchthaus wegen Mordes, mindestens in 5 Fällen, gemeinschaftlichen Mordes in mehr als 100 Fällen. Und ihm wurde auch das Quälen nachgewiesen der Häftlinge. Boger ist vielleicht einigen, die sich mit der Geschichte von Auschwitz beschäftigt haben, bekannt als der Erfinder der Bogerschaukel, einem Folterinstrument, mit dem er unzählige Häftlinge ja aufs Grausamste gequält hatte, indem er sie dort an den Kniekehlen aufhängen ließ. Aber auch andere, wie Stark, wie Hoffmann, entgingen ihrer Strafe nicht und wurden verurteilt. Am Ende konnten nicht alle die einzelne Schuld nachgewiesen werden. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass es neben den Angeklagten noch tausende weitere Mitarbeiter in den KZs gab, die noch unbehelligt sind und niemals vor Gericht erscheinen mussten.
6-mal wurde das Urteil lebenslang ausgesprochen. 10-mal gab es Urteile zwischen 3,5 und 14 Jahren Gefängnis. 3-mal Freispruch und ein paar Mal wegen Tod oder Krankheit gab es dann kein Urteil. Du hast es gesagt. Welche Worte fallen dir als erstes ein, wenn du jetzt so nochmal an diese Zeit, auch an Holtgräfe und Kraft denkst? Was bleibt da für dich als erstes im Kopf?
Ja, ich finde es toll, dass Menschen damals bereit waren, noch einmal ihr selbstgefundenes Leben zu verlassen, um tatsächlich vor Gericht auszusagen. Sie hätten sich auch hinsetzen können und sagen können bei der polizeilichen Vernehmung zu Beginn, ich weiß es nicht mehr, ich habe nichts gesehen und ich habe nichts mitbekommen und wir waren nur gefangen. Sie hätten sich dem Ganzen im Grunde nicht stellen müssen und ich finde es sehr bewundernswert, dass diese beiden bereit waren, die, ich würde sagen, Schlechter anzuklagen und ihre Taten vor Gericht zu bringen und vor allem den jüdischen Häftlingen, die ja unbestritten am allermeisten unter der Grausamkeit und der Folter und der Massenvernichtung der Deutschen leiden mussten, auch Unterstützung gegeben haben in ihren Aussagen.
Und da kann man vielleicht auch nochmal sagen, noch immer ist die Aufarbeitung aber nicht beendet.
Nein, tatsächlich ist die Aufarbeitung nicht beendet. Es werden immer noch Ermittlungen geführt. Es kommen ja auch immer noch mal einige wenige, die tatsächlich noch leben und in KZs gearbeitet haben, vor Gericht. Und es wird versucht, weiterhin die Schuld nachzuweisen.
Wenn natürlich auch die Zeit jetzt schon das Übrige hinzugefügt hat, dass viele einfach auch dann nicht mehr leben. Aber soweit noch was bekannt ist und Menschen noch gefunden werden können, gab es tatsächlich jetzt, ich glaube, vor 1-2 Jahren noch Urteile und Prozesse, die dann auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Damit schließen wir die Akte dieses Falls, doch eine Erkenntnis bleibt. Inmitten von Gewalt, Angst und systematischer Brutalität gab es Menschen, die den Mut fanden zu handeln. Erna Kraft berichtete von den kleinen, scheinbar unscheinbaren Gesten, die Leben retten konnten. Das Schweigen, das Schmuggeln von Medikamenten, das Übergeben von Briefen. Jede dieser Entscheidungen war ein Drahtseilakt zwischen Überleben und Bestrafung, ein Widerspruch zur unmenschlichen Ordnung des Lagers. Und doch zeigen genau diese Momente, dass selbst in dunkelsten Zeiten ein Funken Menschlichkeit und Widerstand möglich war. Vielleicht liegt darin auch die große Lektion. Mut bedeutet nicht nur große Heldentaten. Manchmal reicht ein kleiner Akt der Menschlichkeit, um der Gewalt die Stirn zu bieten. Und das bleibt unsere Verantwortung. Als Gesellschaft müssen wir dafür sorgen, dass sich solche Zeiten nie wiederholen werden. Wir tragen die historische Verantwortung, Menschlichkeit zu zeigen. Gegenüber jedem Menschen, unabhängig von Religion, Hautfarbe oder Geschlecht. Anushka, vielen Dank, dass du uns heute diese Geschichte erzählt hast. Ich danke dir.
Ja, sehr gerne.
Und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei wart bei dieser Folge Tatort Nordwesten. Wer mich und meinen Podcast kennt, der weiß, dass ich das für sehr, sehr, sehr wichtig halte, auch diese historischen Fälle, Verbrechen nicht zu vergessen. Deswegen haben wir immer wieder Folgen darüber. Ich verlinke euch auch noch mal ein paar in den Shownotes, die aus einer ähnlichen Zeit oder aus dieser Zeit erzählen. Wenn ihr das genauso wichtig und relevant findet, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr diese Folge in eurem Umfeld empfehlen könntet, Freunde, Familie, Bekannte. Dann schaffen wir es vielleicht damit, noch mehr Menschen dafür zu erreichen und dass das nicht vergessen wird, was dort passiert ist. Und wenn ihr mögt, hören wir uns in 14 Tagen mit einer neuen Folge Tatort Nordwesten wieder. Bis dahin. Tschüss.